Wir haben es mit Gottes Worten zu tun und nicht alleine mit Menschenworten. Und man spürt das tatsächlich, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, man sich da hinein vertieft. Und so möchte ich auch von meiner Seite alle sehr, sehr herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Wie gut, dass Sie hier sind und wir gemeinsam diese Worte des ewigen Lebens bedenken können. Vielleicht sind Sie, vielleicht bist du Skeptiker. Wir haben uns ja nun die ganzen Tage mit diesen skeptischen Fragen auseinandergesetzt. Und es ist ja grundsätzlich auch gut, wenn man Dinge überprüft und auch wenn man Kontrolle vielleicht hier und da etwas übertreiben kann. Grundsätzlich macht das schon Sinn. Also wenn wir verreisen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Frau geht jedenfalls noch 2-3 Mal rein und kontrolliert, ob wirklich die Fenster alle geschlossen sind, die Heizungen runtergeregelt sind, ja, ob die Kellertür auch zu ist, nicht irgendwo noch ein Wasserhahn läuft oder so. Also Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Auch Selbstvertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, weil Menschen machen Fehler. Das müssen wir nun mal so eingestehen. Aber wie ist das mit Gott? Also du hast ja unterschieden aus diesem Vers, da gibt es Menschenwort und das sollte man auch immer gut prüfen. Also ich glaube jedenfalls nicht alles, was in der Zeitung steht. Da wird ein Großteil richtig sein, aber es ist Menschenwort und man hat ja oft genug mitbekommen, dass da auch Falschmeldungen oder dass das falsch gewichtet war, nicht ausgewogen berichtet wurde und so. Menschenwort auf der einen Seite. Aber wie ist es mit Gott? Menschen machen Fehler. Nun, wir wollen heute einmal sehen, wie Jesus es zulässt, dass ihn einer kontrolliert. Und wenn ihr meine Präsentation mal nach vorne bringt, dann möchte ich uns gerne heute Morgen, wir haben ja einen Gottesdienst, die letzten Tage habe ich jetzt nicht jeweils einen längeren Bibeltext zugrunde gelegt, aber das möchte ich heute Morgen tun, und zwar aus dem Johannesevangelium möchte ich uns gerne Kapitel 20 mal so einen Abschnitt vorlesen. Man kann das hier vorne mitverfolgen, wer eine Bibel dabei hat, ist auch immer gut, selber mal zu schauen, was vorher und hinterher steht. Eine eigene Bibel dabei zu haben, ist immer gut. Also, wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, von Vers 19. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Als Jesus kam, war Thomas, genannt Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich euch das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von seinen Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Zum 100. Geburtstag Lenins sagte der frühere sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev: Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben. Da sage mal einer, die Sowjets hätten keine Religion gehabt. Gell? Aber das, was er meinte, ist natürlich, dass eine geschichtliche Bewegung, die also von Lenin angestoßen war, noch am Leben sei. Also die Sache Lenins geht weiter, seine Ideen, sein Werk lebt, das ist gemeint. Kein Mensch glaubt, dass Lenin tatsächlich noch am Leben ist, also ganz im Gegenteil. Als größte Sehenswürdigkeit Moskaus liegt ja der mausetote Körper Lenins in einem Mausoleum, sodass jeder sich überzeugen kann, der ist gestorben. Also die Aussage, Lenin lebt, ist nicht wörtlich, sondern ist symbolisch gemeint. Dagegen ist das Bekenntnis von Christen, Jesus lebt, nicht symbolisch, sondern sehr wohl wörtlich gemeint. Jedenfalls wird in diesem Text, den wir hier gelesen haben, die unerhörte Behauptung vorausgesetzt, Jesus habe 3 Tage nach seiner Hinrichtung und er war tot, er habe das Grab verlassen und ist also tatsächlich auferstanden und lebt. Die ersten, die damit konfrontiert worden sind, waren seine Jünger, diese 12. Das waren bodenständige junge Leute. Also das waren ja nicht irgendwie Jungs, die im Kloster groß geworden wären, sondern die also einem normalen Beruf nachgegangen sind und die auch ihren Kopf zum Denken benutzt haben. Von Hause aus waren einige von ihnen Fischer, deren Horizont bestand also aus Süßwassersardinen und Barben. Und waren Zöllner war dabei und so, also eine recht bunte Mannschaft, die sich Jesus zusammengestellt hatte. Und dann kam Jesus in ihr Leben. Und mit ihm machten sie sich dann auf und waren 3 Jahre lang kreuz und quer unterwegs durch das Land Israel. Und zum Schluss im großen Triumphmarsch der Einzug in Jerusalem, die Bevölkerung bildet Spalier und sie feiern Jesus als ihren neuen König. Hosianna rufen sie, also sind so richtig enthusiastisch auf der Seite dieses eindrücklichen Predigers, dieses Mannes, der eine Vollmacht an den Tag gelegt hat, wie man das in Israel so noch nicht erlebt hatte. Aber nach diesem Höhepunkt geht es in rasanter Geschwindigkeit bergab. Es folgten die Gefangennahme von Jesus, seine Anklage, Spott, Geißelung, seine Verurteilung und schließlich seine Hinrichtung an diesem Kreuz, diesem Pfahl, an den man Menschen aufgehängt hat, bis dass sie gestorben sind. Und so ist es geschehen. Ende. Die Jesus-Bewegung ist geplatzt. Jesus ist tot. Können wir uns vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt haben müssen? Nach all den Erwartungen, die sie in diesen Mann gesetzt haben, dass das plötzlich zum Stillstand gekommen ist? Die waren 3 Tage wie gelähmt. Das war die größte Enttäuschung, die diese jungen Männer je mitgemacht haben. Dazu kam die Angst, selber verhaftet zu werden. Das ist auch der Grund, warum keiner von den Jüngern bei der Beisetzung ihres Meisters anwesend gewesen ist. Sie hatten sich versteckt, sie haben sich verkrochen, sie haben Licht ausgemacht, Türen zu, Fenster zu. Die Jünger hocken am Abend hinter verschlossenen Türen und sie haben ganz einfach Angst. Und dann haben wir gelesen, da kam Jesus in ihre Mitte und er sagte, Frieden sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Nun, einer war an diesem Abend nicht mit dabei, das war Thomas. Der hatte Jesus ganz besonders geliebt und deswegen war Thomas ganz besonders zusammengebrochen. Ihn hatte der Tod von Jesus ganz besonders getroffen. Der hat sich also irgendwo versteckt, der wollte keinen sehen, der wollte mit niemandem reden, der war einfach fertig. Und außerdem scheint es mir, als sei Thomas so ein bisschen pessimistisch veranlagt gewesen. Es gibt ja so Leute, die in jeder Suppe ein Haar sehen, gell? Die also immer irgendwo was finden. Ja, manche haben deswegen in der Suppe ein Haar, weil sie so lange mit dem Kopf schütteln, wenn sie davor sitzen, bis eins endlich reinfällt. Ja, also es gibt Leute, die suchen ja geradezu nach den Schwierigkeiten. Also so einer war Thomas, für den hatte der Tag 24 Beulen. Zum Beispiel ist Jesus mal mit seinen Jüngern in Judäa gewesen und die Leute von Judäa hatten schon mal versucht, Jesus umzubringen. Die hatten versucht, den zu steinigen. Und deswegen wollten die Jünger von Jesus ihn zurückhalten. Herr, du wirst doch da nicht wieder hingehen wollen. Aber Thomas, in Johannes 11 steht das, Thomas sagt, auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Kommt, lasst uns sterben. Ich glaube, das sind die ernüchterndsten Verse in der ganzen Bibel, oder? Das ist schon also ziemlich bedrückend. Kommt, lasst uns sterben. Aber Thomas ist eben ein Mensch, der bei Schwierigkeiten resigniert. Und die Bibel verschweigt nicht, dass Menschen depressiv werden können. Nehmen wir mal die Psalmen zum Beispiel. Das sind ja nicht nur Lobeshymnen, lobe den Herrn meine Seele und dass man also da nur seiner Freude Ausdruck gegeben hätte, sondern ein sehr großer Teil der Psalmen sind Klagelieder. Viele Fragen werden formuliert, warum Herr und so viel Unverständnis kommt. Zwischen den Zeilen, aber auch deutlich in den Zeilen zum Ausdruck, wenn man die Psalmen liest. Also, die zeigen die Abgründe unseres inneren Zweifel, Verzweiflung. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen und vielleicht ist dieses Beispiel Psalm 88 irgendwie auch ein Text, der den Gemütszustand von Thomas ein bisschen widerspiegelt. Da steht, tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Vielleicht haben solche Fragen Thomas bewegt. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Jetzt ist er beerdigt. Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für dein Volk? Ich aber schreie zu dir, Herr, jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Ja, die Hoffnungslosigkeit von Thomas wird zu Resignation. Und so winkt er ab und er sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Was ihr mir da erzählen wollt, wollt ihr wahrscheinlich versuchen, mich ein bisschen zu trösten, aufzurichten oder so. Ich glaube aber nur das, was ich auch selber überprüfen kann. Nun, es gibt ja Leute, die ziehen alles in Zweifel, außer den eigenen Verstand. Aber ich glaube, so einer ist Thomas nicht. Das ist nicht so ein intellektueller Spinner, der das Zweifeln zum Prinzip erhebt, sondern Thomas will einfach Klarheit mit dieser Frage, wenn, dann möchte ich es auch richtig anfassen können. Ist es nachprüfbar? Er will einfach wissen, stimmt das jetzt mit Jesus und seiner Auferstehung oder stimmt es nicht? Und die Frage ist ja so wichtig, also bedeutsam auch für so eine Veranstaltung wie hier und nicht nur so eine Veranstaltung, sondern eine Kirche. Die Kirche überhaupt, die ganze Kirchengeschichte, wäre doch ein riesiger Bluff, wenn das mit Jesus und seiner Auferstehung nicht stimmen würde. Und weil das eine so bedeutsame Aussage ist, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, wollen wir da also heute Morgen nicht so ohne weiteres drüber hinweggehen, denn nochmal, wenn Jesus nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in dem Boden von Israel, dann kann sich der christliche Glaube gleich mitbeerdigen lassen. Also es würde sich keine 5 Minuten lohnen, über die ganze Sache nachzudenken, wenn Jesus nicht leben würde. Aber wenn er lebt, dann gibt es nichts Bedeutenderes, nichts Wesentlicheres für uns als Menschen. Und wir reden hier nicht nur wie bei Lenin von einer überholten Ideologie. Vor einigen Jahrzehnten kam eine theologische Richtung auf, die gesagt hat, Ostern sei die Auferstehung von Jesus in den Köpfen seiner Jünger. Das heißt also, dass sie sich plötzlich erinnerten an das, was Jesus gesagt hat. Und Auferstehung bedeutet einfach, dass sie das nochmal neu hervorgeholt haben und irgendwie auch als Nachfolger von Jesus diese Lehre weiter verbreitet haben und so. Also, dass das bedeutet, Jesus lebt. Er ist in den Köpfen auferstanden. Aber das wäre doch so, als wenn in der Tiefe eines Bergwerks ein Arbeitsteam infolge eines Grubenunglücks verschüttet und eingeschlossen wäre. Und wenn dann einer der Eingeschlossenen beim trüben Licht einer Lampe ein Stück Kreide aus der Tasche malen würde und eine Tür an der Felswand malen würde. Das würde ja nicht als Hilfe, sondern als Hohn empfunden werden. Wenn man also sagt, komm, stellen wir uns einfach vor, es wäre so. Ja, also es gibt ja schon Leute, die eine enorme Vorstellungskraft haben, aber da kann man eben nicht durchgehen. Und ein toter Jesus nützt uns nichts. Ein Erlöser, der sagt, ich als Sohn Gottes bin gekommen, um den Tod zu besiegen, der Apostel Paulus als den Erstling der Auferstandenen, also ein Prototyp derer, die also das Leben und Verweslichkeit ans Licht gebracht haben, wenn das nicht stimmt, dann kann man darüber philosophieren, wir können uns da die Welt schönreden und es wird alles gut werden, wir kommen alle mal in den Himmel, aber eine Garantie hätten wir nicht dafür. Die Garantie gibt uns der auferstandene Jesus Christus, der vorausgegangen ist, der nach seiner Auferstehung noch 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen gelebt hat, dann in den Himmel aufgefahren ist und die Tür hinter sich aufgelassen hat, sodass jeder seit Jesus freien Zugang hat zu Gott, dem Vater, Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und es ist nicht nur eine schöne Geschichte, die man Kindern, die habt ja die verschiedenen Gruppen hier, da kann man das vielleicht erzählen, auch von Noah und Rettung und so weiter, dann ist Rettung eine schöne Geschichte, dann ist man wieder in der Realität und es hat damit nichts zu tun. Ist aber nicht so. Es ist Geschichte, Historie, ja. History is his story, es ist Gottes Geschichte, ja, begonnen hat im Alten Testament mit seinem Volk, dann die Ankündigung des Erlösers und in Jesus ist das alles in Erfüllung gegangen. Und diese Geschichte geht weiter, das ist meine feste Überzeugung, weil Jesus garantiert, weil ich lebe, werdet auch ihr leben und zwar ewig in seiner Gegenwart. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so schreibt der Apostel Paulus. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Der bringt es auf den Punkt. Sag es auch nochmal, also wenn das nicht stimmt, also dann, das ist ja dann nur Lug und Trug. Also dann könnte man sich das Leben auch anders gestalten, so wie das ja auch mal zitiert wird in der Bibel, dann lass uns essen und trinken und feiern, denn morgen sind wir tot. Lass uns also alles rausholen aus den wenigen Jahren, die uns hier zur Verfügung stehen und möglichst auch noch so in den jungen Jahren, weil also ab meinem Alter ist ja auch nicht mehr alles so ein Vergnügen, gell? Also essen, trinken, da musst du auch aufpassen, was du noch essen und trinken darfst und so. Was wäre das Leben ohne diese Hoffnung? Aber ich weiß, dass das Beste noch kommt. Und Christen wissen, dass es nicht alleine diese wenigen Jahre sind, die wir also mehr oder weniger genießen können, sondern dass wir in der Gegenwart von Jesus Christus die Ewigkeit verbringen dürfen. So, weil die Frage so wichtig ist, wollen wir uns jetzt mal so ein paar sachliche Argumente anschauen, die für die Auferstehung sprechen. Wir haben ja die Tage immer schon so vom Verstand her versucht, diese Fragen mal zu überprüfen. Wie ist das also mit solchen historischen Ereignissen und historischen Beweisen? Nun, ein Chemiker, der geht ins Labor, der macht seine Versuche und kommt mit dem Ergebnis raus. Der Mathematiker benutzt die Logik, aber Labor und Logik helfen bei geschichtlichen Ereignissen nicht weiter, weil Geschichte ist nicht wiederholbar. Man kann das ja jetzt nicht zurückspulen, wie bei YouTube, wo du das rote Ding da wieder am Anfang guckst, mal wie es am Anfang war. sondern das ist jetzt abgelaufen und keiner kann mir dahin und sagen, also ich bin Zeuge der Auferstehung. Und dennoch gibt es auch für solche Fälle geeignetes Beweismaterial. Also ein Mord zum Beispiel oder die Kriege Napoleons oder eben auch die Auferstehung von Jesus sind mit Labor oder solchen Tests nicht beweisbar, aber es gibt folgende Beweismethode, die jeder Richter benutzt, um die Wahrheit zu ermitteln. Und zwar wird ein Richter immer drei Fragen stellen. Er wird zum einen fragen, gab es Zeugen? Die zweite Frage, was sagen die Zeugen? Und er wird noch eine Frage stellen, nämlich, gibt es vielleicht auch andere Erklärungen? Das gehen wir mal miteinander durch. Also die erste Frage, gab es Zeugen? Nun, wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Paulus schreibt das, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Alles schon angekündigt gewesen und das ist in Jesus in Erfüllung gegangen. Und dann wurde er begraben und wurde am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Auch das übrigens ist eine Prophezeiung. Da wurde gesagt, dass er nicht im Tod bleiben würde. Was ist das für eine Prophezeiung? Bei anderen Prophezeiungen würde man sagen, könnte auch Zufall sein, dass das jetzt auf Jesus eintrifft. Aber die Auferstehung, das ist schon eine ganz andere Qualität von Ereignis im Leben eines Menschen. Und dann sagt er weiter, er ist dem Kephas, also dem Petrus, erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Und danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann den Aposteln und zu allerletzt erschien er auch mir. Also, liebe Leute, da gibt es Leute, die jetzt noch leben, also zur Zeit der Abfassung dieses Briefes, die ihr fragen könnt. Es gibt diese Zeugen. Jetzt kann man natürlich als Einwand bringen, dass die ersten Zeugen Frauen waren, die also genannt werden, die zum Grab kamen. Und in der Antike damals ist der Aussage einer Frau vor Gericht keine Beachtung geschenkt worden. Also war ein bisschen anders, als das heute war. Der antike Geschichtsschreiber Flavius Josephus hat also über diese Zeit geschrieben, das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Also heute wäre. Ich glaube, dass Josephus gelyncht würde in unserer Zeit heute für so eine Aussage. Aber nochmal, wenn wir uns in diese Zeit versetzen, überlegen wir mal, so in Anführungszeichen schlechte Zeugen erfindet man nicht, wenn man welche erfinden wollte, um andere zu überzeugen, oder? Wenn das eine erfundene Geschichte gewesen wäre, dann hätte man irgendwelche namhaften Leute da zum Grab geschickt, die bei dem Volk Gehör gefunden haben. Aber es waren Frauen, weil es einfach so gewesen ist. Das klingt nicht nach einer erfundenen Story, die sie da den Leuten aufgebunden hätten. So, also die zweite Frage ist jetzt, was sagen die Zeugen? Nun, in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, findet man ausführliche Berichte über die Auferstehung. Und übrigens, wenn solche Berichte zu glatt sind, dann klingt das so nach Absprache. Aber diese vier Berichte unterscheiden sich. Manche sagen, oh, da sind aber Widersprüche. Einmal ist ein Engel da am Grab, dann sind es zwei, dann sitzen die da mal auf dem Stein und so. Und dann sind es dann doch die Jünger, die zum Grab waren. Vorher waren es aber Frauen und so. Aber wenn die Berichte zu glatt sind, dann riecht das nach Abstimmung. Historiker achten auf solche Unterschiede und das ist viel eher ein Indiz dafür, dass die Sache wahr ist und einfach aus unterschiedlichen Perspektiven, auch unterschiedlichen Zeitpunkten berichtet worden sind.
So, die Auferstehung von Jesus wird in allen Schriften des Neuen Testamentes erwähnt. Wenn man alle Stellen aus dem Neuen Testament entfernen würde, die von der Auferstehung reden, in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, im Römerbrief, hier 1. Korinther 15, was wir eben gelesen haben, Kolosser 1, Offenbarung und so weiter, es würde nur eine verstümmelte Sammlung von Schriften übrig bleiben, die keiner mehr verstehen würde. Dann würde die ganze Geschichte überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Man könnte es so ausdrücken und will das mal illustrieren. Der Glaube an die Auferstehung ist der wahre Schlussstein im Bogen des Glaubens. Nimmt man ihn weg, fällt alles andere in sich zusammen. Wie so ein Quader, der alles, nimmst du den weg, fällt alles in sich zusammen. Die dritte Frage, gibt es andere Erklärungen? Und da antworte ich, natürlich gibt es andere Erklärungen. Eine Erklärung wäre, Jesus war scheintot und er kam später wieder zu sich. Oder eine Erklärung wäre, dass die Auferstehung von Jesus eine Legende war. Oder dass der Leichnam gestohlen worden ist. Oder vielleicht haben die Jünger auch das Grab verwechselt. War da plötzlich ein leeres Grab? Oh, Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung war vielleicht auch eine bewusste Lüge der Jünger und eine dreiste noch dazu. Oder die Auferstehung war eine Halluzination der Jünger. Und das schauen wir uns mal etwas näher an. Also zunächst mal die Frage, war Jesus scheintot? Als man den Leib Jesu vom Kreuz runtergeholt hat und ihn in das Grab von Josef von Arimathia legte, könnte er ja vielleicht noch so ein Funkenleben in sich gehabt haben und in der Kühle des Grabes hat er sich vielleicht erholt und kam dann wieder also zum Vorschein. Was dagegen spricht, ist, dass viele Passanten sahen, wie Jesus starb. Es waren etliche dabei. Und vom Hinrichtungskommando wurde also der Tod eindeutig festgestellt. Und da konnte der Hauptmann sich da nicht einen Fehler erlauben. Und damals sind die Römer ja nicht zimperlich gewesen mit Leuten, die ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht haben. Der wäre wahrscheinlich irgendwo nach Rom gekommen und hätte in der Arena sein Leben beendet. Nun, statt die Beine zu brechen, das war so üblich, es war jetzt auch so, dass am nächsten Tag ein hoher jüdischer Feiertag war und da wollten sie, also alle, die hier jetzt dahin gerichtet worden sind, das war alles unrein und so, wollten das alles zu Ende bringen. Und da haben sie einigen der Hingerichteten, Jesus war ja nicht der Einzige, links und rechts, da hingen auch noch welche, da hat man ihnen die Beine gebrochen, damit sie, dass der ganze Todeskampf noch etwas abgekürzt wurde, nicht mehr in der Lage waren, sich aufzurichten, überhaupt noch Luft zu holen. Die Schulterblätter drückten auf die Lunge und somit war der, also furchtbar, möchte man sich kaum vorstellen. Aber Jesus hat man die Beine nicht gebrochen, sondern stattdessen stieß ein Soldat seinen Speer in die Seite Jesu und durchbohrte sein Herz, so wird das in Johannes 19 eindrücklich geschildert. Wäre Jesus noch am Leben gewesen, so wäre aus dieser Wunde helles arterielles Blut geflossen. Aber es kam Blut und Wasser heraus, das wird da ausdrücklich ausgedrückt. Und das ist im Grunde genommen eine vorwissenschaftliche Beschreibung von dunklem Blut und klarem Blutserum. Und die Trennung von Blut und Blutserum ist einer der stärksten juristischen und medizinischen Nachweise für den Tod. Also es scheint nicht so, als sei Jesus scheintot gewesen. Aber vielleicht war ja der ganze Bericht erfunden oder es ist eine Legende gewesen, wie es viele Legenden gibt. Die Auferstehung Jesu wurde in der Stadt, in der Jesus gekreuzigt und begraben wurde, bereits 7 Wochen später verkündigt. Lesen Sie mal Apostelgeschichte, die Kapitel 1 und 2. Und das Ganze hat im gesamten Römischen Reich unübersehbare Wellen geschlagen. In so geringer räumlicher und auch zeitlicher Entfernung entsteht keine Legende, da gibt es kein einziges Beispiel dafür.
Und außerdem, um die Auferstehung zu widerlegen, wäre das Grab mit dem Leichnam für jeden in Jerusalem zu Fuß ganz leicht erreichbar gewesen. Das hätte man sich ja überzeugen können. Wurde der Leichnam gestohlen? Nun, wer hätte gewollt haben können, dass der Leichnam von Jesus verschwindet? Seine Feinde? Naja, die hatten Tag und Nacht darüber nachgedacht, wie sie ihn in das Grab reinkriegen. Warum sollten die ihn wieder rausholen? Aber seine Freunde vielleicht? Bedenken wir aber, dass die Jünger den ganzen Mittelmeerraum durchzogen und hochmotiviert predigten, Gott habe Jesus auferweckt. Hätten die tatsächlich Folter, hätten die Martyrium riskiert, wenn sie gewusst hätten, dass Jesus gar nicht aus den Toten auferstanden ist? Manchmal sind Menschen ja bereit, für ihre Überzeugungen zu sterben. Das haben viele, auch Fanatiker, getan. Aber niemand wäre doch bereit, für eine Sache zu sterben, von der er genau weiß, dass sie falsch ist. Wie verrückt wäre das denn? Und jeder Kommissar würde doch an der Stelle sagen, nee. Das passt nicht, da stimmt was nicht. Außerdem waren die ängstlich eher darauf bedacht, ihre eigene Haut zu retten. Also mit der Auferstehung hatten die überhaupt nicht gerechnet. Und selbst wenn sie es gewollt hätten, wegen der Wache am Grab, wäre es gar nicht möglich gewesen, Jesus da einfach zu entführen oder den Leichnam rauszuholen. Wurde das Grab verwechselt? Nun, es war dämmerig, die Beleuchtung war schlecht. Vielleicht hatten sie die Frauen nicht so eine ganz gute Orientierung oder so. Aber es ist unwahrscheinlich, weil die Frauen ja 2 Tage vorher bei dem Begräbnis noch dabei gewesen sind, Lukas 23. Es ist sehr unwahrscheinlich, weil es das neue Privatgrab dieses Sadduzäers Josef von Arimathia war. Also wenigstens der hätte ja wissen müssen, welches sein Grab ist, das er also vor kurzem erst gekauft hatte. Sein neues Grab war das. Und es ist unmöglich, weil im richtigen Grab ja der Leichnam gelegen hätte, von den Soldaten bewacht als Beweis gegen die Auferstehung. Also unmöglich. Haben die Jünger gelogen? Zwar widersprach Lügen der Lehre, die sie vermittelten, aber Beispiele von Doppelmoral hat es bei bestimmten Kirchenvertretern leider immer wieder gegeben. Hatten die Jünger also gelogen? In den folgenden Jahren wurden 11 von 12 Jüngern hingerichtet, weil sie nicht aufhörten, von der Auferstehung von Jesus zu reden. Für eine Lüge? Für eine Lüge? Hätte da nicht zumindest einer eingelenkt und hätte gesagt, okay, ruft eine Pressekonferenz ein, ich pack aus, wir haben das alles nur erfunden, aber lasst mich am Leben. Menschen lügen, um aus Schwierigkeiten rauszukommen, oder? Aber man lügt doch noch nicht, um in Schwierigkeiten reinzugeraten. Das wäre ja wirklich widersinnig. Die Christen behaupteten, das Grab sei leer. Und die Juden stritten es nicht ab, weil sie es nicht abstreiten konnten. Und die Römer haben es auch nicht abgestritten, obwohl es der peinlichste Vorfall in der 10-jährigen Amtszeit dieses Pontius Pilatus gewesen ist. Oder war alles vielleicht nur eine Einbildung, hatten die, also hier, das war mit dem Lügen, ja, habe ich vergessen. Oder war das Ganze eine Halluzination? Halluzinationen beobachtet man immer nur bei Einzelnen. Das gibt's schon mal. Aber dass das so ein Massenphänomen ist, das gibt es nicht. Und das waren ja immer mehrere Personen, die Jesus gleichzeitig gesehen haben. Und Paulus hat ja gesagt, einmal waren es 500 auf einmal. Also all diese anderen Erklärungen, das merkt man schnell, sind mehr als unwahrscheinlich. Das Tuch, in das man Jesus gewickelt hatte, lag am Ende zusammengerollt in der Höhle, wie so ein Kokon, aus dem ein Schmetterling geschlüpft ist. Allerdings glauben wir ja nicht an Schmetterlinge aufgrund leerer Kokons, sondern weil wir sie im Sommer oder im Frühling draußen sehen, diese wunderschönen Tiere, aber nicht aufgrund eines leeren Kokons. Und ich glaube auch nicht an die Auferstehung von Jesus Christus allein wegen des leeren Grabes, sondern Jesus ist ja gesehen worden. Und er ist bis heute im Leben von Christen gegenwärtig. Und diese Zeugen gibt es von damals, der ersten Generation an, durch die ganze Geschichte hindurch, bis heute. Ich glaube an Jesus Christus, weil er erfahrbar ist. Fangen wir da vorne an. Die Jünger sahen Jesus, sie redeten mit ihm, sie aßen mit ihm. 40 Tage lang, 6 Wochen. Also es war jetzt nicht mal nur so eine flüchtige Begegnung, dass da einer an ihnen vorbeigegangen ist und sie gedacht haben, war er das jetzt oder war er das nicht oder so. Sondern die waren 6 Wochen noch mit Jesus zusammen. Begegneten ihm auf einem Obergemach, während eines Fußmarsches, beim Fischen und so. Verschiedene Begegnungen werden uns berichtet. Und wenn du so ein Verstandesmensch bist, wie Thomas es ist, dann möchte ich dir raten, dann teste Jesus doch mal. Dann mach es doch mal wie ein Wissenschaftler. Und zu einem ehrlichen Test gehört dazu, dass du das, was du testen willst, auch nun mal etwas näher betrachtest. Das ist ja bei uns merkwürdig, dass wenn Leute also mit einem Phänomen konfrontiert werden, wo sie nicht so genau wissen, stimmt das, da distanziert man sich eher. Wenn ich von Auferstehung rede, dann sagen die Leute, ach, hör mir damit auf, und distanzieren sich davon. Aber ein Verstandesmensch, ein Wissenschaftler, wenn da ein Phänomen ist, geht näher ran und schaut genau hin und überprüft es. Darin ist uns Thomas ein sehr gutes Vorbild. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie soll ich das prüfen? Also Thomas hat ja da die Hände und Seite betasten dürfen, so wie soll ich das machen? Nun, geh doch dahin, wo Jesus ist. Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich. Und damit meint er die Gemeinde. Das muss nicht zwangsläufig die EFG hier in Bayreuth sein. Da gibt es auch andere Gemeinden. Du solltest darauf achten, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Also dass da nicht irgendwas gepredigt wird, sondern Christus gepredigt wird. Und da sagt er zu, da bin ich. Dann geh hin. Und distanzier dich nicht von all dem und sag, ach, das ist mir alles irgendwie zu fromm oder geht mir wird mir zu persönlich oder so. Jesus ist erfahrbar. Und ich wünsche das jedem so sehr, dass ihr das so empfindet, dass wir hier tatsächlich Gottes Wort vor uns haben, nicht Menschenworte, nicht eine Erfindung, dass das jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen ist und völlig unglaubwürdig ist, sondern im Gegenteil. Es gibt so bestechende Argumente für die Glaubwürdigkeit, gerade auch dieser Auferstehungsberichte und nicht nur dieser Berichte. Nun, ich komme allmählich zum Schluss. Wenn wir von Vers 26 dann weiterschauen, ist es bemerkenswert, dass Jesus Thomas nicht fertig macht aufgrund seiner. Also es wird ja manchmal ein bisschen abfällig von dem zweifelnden Thomas gesprochen. Ich mag den Typ. Jesus hat ja zu Thomas auch nicht gesagt, ja, Thomas, Pech gehabt. Leider bist du in der Glaubensprüfung im Fach Zweifel bist du leider durchgefallen. Ich wünsche dir viel Erfolg in einer anderen Branche, aber ich kann dich leider mit deiner kritischen Haltung kann ich dich in meinem Team nicht gebrauchen. Nein, Jesus begegnet ihm sehr freundlich, entgegenkommend und Jesus wird keineswegs nervös. Wisst ihr, Jesus hätte nervös werden müssen, wenn das Ganze nicht stimmt. Ich will es mal so formulieren. Die Lüge muss den Zweifel fürchten, die Wahrheit nicht. Und es ist bemerkenswert, wie souverän Jesus hier bleibt. Der hat also keine Angst, oh, hoffentlich fliegt jetzt nicht alles auf. Da fängt einer von eigenen Leuten schon an zu zweifeln oder so. Nein, Jesus fordert Thomas am Ende auf zu glauben. Kontrolle ist gut, Thomas. Vertrauen ist besser. Ich drehe das Sprichwort mal rum. Ja. Kontrolle ist gut, ja, du darfst es auch. Er lässt es zu und Jesus lässt es ja auch zu, dass wir solche Fragen stellen und mal diese Argumente durchgehen. Das ist ja auch so eine Art Kontrolle. Kontrolle ist gut. Auch was wir sonst in den Abenden besprochen haben, diese apologetischen Themen, gut. Aber Vertrauen ist besser. Und letztendlich möchte ich auffordern, ihm zu vertrauen. Und da sagte Thomas, mein Herr und mein Gott. Wisst ihr, Glaube heißt ja nicht nur für wahr zu halten, dass Jesus lebt. Okay, jetzt weiß ich, er lebt wahrscheinlich. Sondern Glauben heißt, ihn als Herrn anzunehmen, anzubeten, so wie Thomas das macht. Mein Herr und mein Gott. ihm jetzt zu gehorchen, mit ihm zu rechnen. Das ist Glaube. Und die Folgen sind sein Frieden. Jesus kam zu ihnen und sagte, Frieden sei mit euch. Wünschst du dir diesen Frieden? Jesus möchte dir diesen Frieden im Herzen zusprechen und schenken. Die Folgen sind seine Freude. Da kam große Freude über sie, haben wir gelesen. Wünschst du dir diese Freude? Gibt ja nichts Schöneres, als sich zu freuen im Leben und sich eben nicht nur durchs Leben zu quälen. Morgen ist schon wieder Montag. Oh nein. Sondern, dass man selbst an einem Montag sich freuen kann, an der Gegenwart von Jesus Christus, weil er uns wieder einen Tag neue Möglichkeiten gibt, mit ihm auf dem Weg zu sein, auch von ihm zu reden und ein bisschen Licht in diese dunkle Welt und Jahreszeit hineinzubringen. Und Folge ist, seine Kraft wieder gerade zu stehen. Dieser Thomas blieb eben nicht dieser depressive Jünger, sondern war wie die anderen ein Zeuge der Auferstehung von Jesus und ist in der Welt unterwegs gewesen und hat die Botschaft von Christus verkündigt mit Rückgrat und mit großer Überzeugung. Und sag jetzt nicht, ja, der Thomas hat es gut, der konnte Jesus sehen, ich kann ihn nicht sehen. Hör, was Jesus zu Thomas noch gesagt hat. Freuen dürfen sich alle, die mich sehen und trotzdem glauben. Ja, wir sehen ihn nicht mit unseren physischen Augen, aber ihm zu vertrauen heißt, zu merken, das ist Gottes Botschaft, das ist nicht Menschenwort, das ist keine Erfindung, das sind keine Lügen, das sind keine Märchen, sondern das ist durch und durch realistisch. Bedenken Sie, es sei wahr. Welche Auswirkungen hätte das in Ihrem Leben? Ich bete, lass uns mal aufstehen vor diesem auferstandenen Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass du den Tod besiegt hast. Nachdem du für unsere Sünden gestorben bist, bist du noch einmal mit deinen Jüngern unterwegs gewesen, bevor du in den Himmel aufgefahren bist. Und ja, du hast diese Tür hinter dir offen gelassen. Der Weg ist nun frei zu Gott, dem Vater, weil du für unsere Schuld bezahlt hast, weil du alles gut gemacht hast, weil du der Erlöser bist. Und danke, dass deprimierte Menschen, dass hoffnungslose, freudlose Menschen bei dir Zuversicht und Hoffnung finden können. Wir dürfen einladen in diesen Tagen zum Glauben und zum Leben mit dir. Und ich bete, dass auch heute Morgen Glauben geweckt wurde in den Herzen derer, die zugehört haben. Amen. Amen. Wir nehmen nochmal Platz und möchte nochmal kurz einen Hinweis auf den Büchertisch draußen geben. Jetzt habe ich einmal noch die Gelegenheit, wenn der gleich wieder dann da... So, also ich bin einmal hier vorne. Auf der linken Seite habe ich so ein paar Bücher mitgebracht. Da ist ein kleines Büchlein dabei, Visionen einer besseren Welt. Da habe ich über 8 Gleichnisse im Lukas-Evangelium so einige Gedanken zum Ausdruck gebracht. Im Grunde genommen sind das 8 Predigten von mir über diese Gleichnisse, Visionen einer besseren Welt, weil Jesus Bilder den Zuhörern vor Augen gemalt hat, also Visionen von Gottes Reich. Diese Gleichnisse beziehen sich sehr häufig auf das Reich Gottes. Was ist eigentlich Reich Gottes und so? Das Buch ist aus der Preisbindung. Es hat mal 9,90 € gekostet. Ich kann Ihnen das für 3 € anbieten. Also da sind noch welche da. Und dann habe ich dieser Tage ja mal davon gesprochen, wie ich die Bibel lese, dass ich 10 Kapitel am Tag lese. Da denke ich, meine Güte, der muss ja Zeit haben, denken da vielleicht manche. Man braucht ungefähr 40, 45 Minuten dazu, aber das sind Stunden für die Ewigkeit, die man da in einer Woche dann in der Summe mit Gottes Wort verbringt. Und ich lege diesen Bibelleseplan zugrunde. Der heißt Plan B. Und es mag sein, dass du an Plan A gescheitert bist. Vielleicht hast du mal angefangen, in der Bibel zu lesen, ganz vorne oder so, und spätestens in 3. Mose bei diesen ganzen Opfervorschriften bist du gescheitert, ausgestiegen. Oder an anderer Stelle, wo du denkst, das verstehe ich alles nicht, der Prophet Jesaja oder so. Diese Kapitel sind aus unterschiedlichen Büchern der Bibel. Du liest ein Kapitel aus Matthäus, dann eins aus 1. Mose, dann liest du eins aus dem Römerbrief, dann gehst du nach Josua, dann hast du einen Hebräerbrief, in der ersten noch die Sprüche, Hebräerbrief und so. Insgesamt 10 unterschiedliche Kapitel. Und wenn du das machst, dann siehst du plötzlich Zusammenhänge. Wow, das, was hier
als Problem angesprochen ist, das wird ja da gelöst. Oder das wird nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Das ist ja der Gesamtplan Gottes. Ich habe Bibellesen früher auch immer so verstanden, das ist eine große Bibliothek, die aus 66 Büchern besteht. Du ziehst mal ein Buch raus, liest darin. Das ist natürlich eine Art, in der Bibel zu lesen. Aber es ist eigentlich eine Bibliothek, wo man ständig auch mit den anderen Texten vertraut sein sollte. Und man ist in 252 Tagen nicht nur komplett durch die Bibel durch, sondern man hat die Psalmen zweimal gelesen, die Evangelien dreimal gelesen, die Apostelgeschichte siebenmal gelesen und so weiter, die Sprüche fünfmal gelesen. Und man atmet so Wort Gottes. Also ich möchte Ihnen das einfach mal empfehlen, es mal auszuprobieren. Das ist sehr schön im Vorwort hier nochmal beschrieben, worum es geht, wie man das auch praktisch mit einer Tasse Kaffee am Morgen schön gemütlich machen kann. Ich liebe das, wenn wir haben so einen Pelletofen, in der dann da so flackert. Ich lege mir eine Decke über die Beine, jetzt wo es kälter wird, habe meine Tasse Kaffee da und dann fange ich an zu lesen. Meine Frau macht das übrigens parallel auch. Wir tauschen uns dann manchmal auf, ist dir das heute Morgen auch aufgefallen. Meine Frau hat neulich gesagt, nach 10 Kapiteln bin ich meist ein bisschen traurig, schade, das vorbei, ich würde jetzt gerne weiterlesen. Vielleicht machen Sie eine ähnliche Erfahrung, also den kann man draußen auch erwerben. Und da möchte ich noch, ich bin jetzt einmal hier, gell, möchte noch auf das eine Buch, was zum Teil hier auch für die Vorbereitung gedient hat, Tage für die Ewigkeit. Das ist mir so wichtig. Ich darf ja jetzt seit inzwischen 25 Jahren als Evangelist im ganzen Jahr unterwegs sein. Und man hat vieles erlebt, das kann ich Ihnen sagen. Also man hat viele gute Erfahrungen gemacht. Schöne Anekdoten sind hier drin. Aber man hat auch manche peinliche Situationen erlebt. Aber man kann ja auch aus Fehlern lernen. Und das war so ein bisschen mein Anspruch, dass ich also hier Geschichten erzähle. Das soll jetzt keine langweilige Lektüre sein. Wie bereitet man eine Veranstaltung vor, führt sie durch und wie bereitet man sie auch nach? Da geht es um, wie ich mein eigenes Zeugnis mal vorbereiten kann, wie das ja manche hier vorne auch dargeboten haben, worauf man bei Moderation achten soll, aber auch vieles andere mehr im Blick auf Seelsorge und so. Also wer vielleicht im Vorfeld mitbekommen hat, da gibt es sowas, die Ältesten lesen das und selber so ein Exemplar haben möchte, auch die findet man da am Büchertisch. Darauf wollte ich nochmal hinweisen. Aber viel wichtiger als das, also die Bücher sollen einfach dienen, dass das Ganze hier Fortsetzung findet. Viel wichtiger ist eben diese Einladung zu dem auferstandenen Jesus Christus. Ich möchte nur sagen, ich habe auch nachher, nach Ende des Gottesdienstes noch Zeit, würde mich freuen, wenn Leute, die auf der Suche sind, die die Wahrheit wissen wollen, die Skeptiker kommen, wir noch persönlich drüber reden können, miteinander beten können, wenn sie das wollen. Und wünsche Ihnen, dass Sie aus diesem Gottesdienst im Vormittag befreit nach Hause gehen, in der Gewissheit, jetzt habe ich es, jetzt bin ich ein Kind Gottes, habe die Erlösung angenommen und Gott hat mir neues, ewiges Leben geschenkt. Das sei Ihnen sehr gegönnt. Gott segne Sie. Amen.